Ja, da nimmt man einmal wieder im Studio auf. Zum ersten Mal seit Corona-Lockdown haben wir wieder den Dino und ich ins Studio dürfen. Und was passiert? Wir werden von der Aktualität überholt. Novak Djokovic, Nummer 1 im Tennis und bekannt von Klassikern wie der Adria Tour, der doch recht Schlagzeilen gemacht hat, ist während unserer Aufnahme positiv auf Covid-19 getestet worden. Das ist ein Thema, das wir gerade am Anfang besprochen haben von unserer Sendung. Und dementsprechend ein bisschen überholt ist. Wir wollen euch das selbstverständlich nicht vorenthalten, aber gleichzeitig müssen wir doch kurz darauf hinweisen, dass wir noch nicht gewusst haben, dass der Herr Djokovic also sich auch infiziert hat. Hat er am Dienstagnachmittag bekannt gegeben. Das nochmal zur Aufklärung jetzt. Möglichst viel Spass mit Pro Contra zurück im Studio. Aufregende Nachrichten aus dem Studio, ich glaube Studio 2 ist es, wo wir drin sind, bei unseren Freunden von Radio Energy. Wir dürfen endlich wieder nach Monaten im Homeoffice face-to-face in der Redaktion aufnehmen. Das ist ein ganz ungewohntes neues Gefühl. Auf eine Art schön, aber wahrscheinlich leidet sich das sehr schnell wieder. Wir reden über Tennis und über die Adria-Tour. Djokovic hat dafür gesorgt, dass der ein oder andere Teilnehmer dort mehr als nur Schnuppen davon getragen hat. Der FC Basel verliert. Und die Formel 1 ist nicht mehr auf RTL. Das ist irgendwie komisch, weil das war immer schon so. Ich komme nicht mehr raus. Müssen wir sprechen? Jetzt dann gehen.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie Marken wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit Dino Kessler.
Und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Dino Kessler, es ist schön, dich wieder zu sehen. Also gesehen habe ich immer, aber du warst immer so ein Pixel auf dem, in dem Hangout gehalten. Und jetzt machst du das Gesicht ein bisschen gehäuselt, als ob du das irgendwie versuchst, das Thema fortzusetzen. Aber wir sehen uns zum ersten Mal seit, ich weiss nicht, ich habe nicht nachgeschaut, es müssen aber etwa 3 Monate sein, wieder im Studio. Mhm. Wie ist es für dich?
Akustisch vor allem eine bessere Erfahrung, optisch würde ich sagen. Distanz zu dir hat eigentlich recht gut.
Dir?
Ja.
Okay.
Aber akustisch ist es, glaube ich, schon ein Vorteil, wenn wir im Studio aufnehmen können. Jetzt können die Leute geäussern, dass auch die Qualität nicht so gut ist. Wobei, eben, wir haben uns das Beste gegeben. Und,
das ist nicht viel, ja, aber man heisst es
gegeben. Also die Mittel, die, ja.
Also, ich bin irritiert, du schaust mir jetzt in die Augen. Wenn man sonst so einen Hangout-Call macht, dann schaut man normalerweise auf den Bildschirm, weil man dort das Gegenüber sieht und die Kamera filmt einem dann irgendwie komisch. Jetzt ist es völlig ungewohnt. Augenkontakt. Ich glaube, ja, das wird vielen Leuten zu arbeiten machen in den nächsten paar Monaten.
Das ist ein Thema, das mir bis jetzt noch nicht
groß. Ja, darum bringe ich es jetzt aufs Tapet. Dass man endlich, ich finde, das muss jemand mal ansprechen. Das sind die unangenehmen Themen, die da endlich einmal zur Sprache kommen.
Dass man den Leuten in die Augen schauen.
Ja, das ist wichtig.
Das wird auch gefördert, das Thema, indem die Leute zum Teil Masken haben.
Genau.
Man sieht sonst nichts mehr.
Kommt darauf an, was auf der Maske. Du kannst etwas Lustiges auf die Maske malen. Das ist ja dann der nächste Schritt. Das ist so wie früher. Mir hat man als Kind den Skihelm schmackhaft gemacht. Mein Vater hat mir so einen gefährlichen Tiger drauf gemacht. Mhm. So wie so ein Skirennfahrer, einen richtigen. Und dann, so genau bin ich dann gleich nicht gefahren, aber ja, den Helm dann gerne angehabt. Also guter Trick. Ich finde, das könnte man mit Masken auch machen. Dass man
halt das wird schon versucht.
Etwas oder? Lustiges drauf machen.
Masken mit Muster und weiss ich was, Themen irgendwie.
Das ist dein Lieblingsmaskenthema?
Also das Gesicht irgendwie noch ohne weitergeführt wird. Irgendein Maul, das man sich dann vorstellen kann. Mein Lieblingsmaskenthema? Geheiss.
Henry-Maske würde ich gerne machen.
Grüne oder blaue oder weiße, wie es halt daherkommt. Und mehr nicht, das ist eine Maske. Es soll auch solche erkennbar sein. Und nicht irgendwie ein Fasnachtskostüm. Wobei.
Gut, das Basel ist eher Larve. Das interessiert sich nicht mehr eine Fasnachtsmaske. Eine Larve, sagt man das. Eine Larve, würdest du sagen.
Eine Larve.
Es ist eine Larve.
Ja, ist für mich etwas anderes. Und die Larven sind halt in Gottes Namen auch nur Masken.
Das ist eben nicht richtig. Das ist wie Replika Konfetti sein. Das ist etwas ganz anderes.
Auch das ist mir relativ wurscht. Ich sage dem so, wenn ich gerne will.
Nicht weil, dass man so schnell... Und,
auf die Fasnacht verzichte ich sowieso.
Okay.
Wurscht. Ob in Basel oder im Rheintal, man hat das gleiche Nübel.
Nein, das stimmt nicht.
Nein, ich weiß,
das stimmt nicht. Das kann man wirklich nicht sagen.
Basler auf Basel treiben.
Man kann viel sagen wenn's über Basel.
Wenn es dann Basel in Basel Palmen hat, wobei wird sich die ein oder andere
ja, doch.
Man hat gerne auch in unseren Breitengraden angepflanzt mittlerweile.
ist auch ein warmes Klima zu Basel. Ist, wenn es da Zürich, wenn's da Zürich, Rettung ist ein schwieriges Deutsch. Wenn es in Zürich schlecht Wetter ist, dann ist es Basel normalerweise schön. Und wenn es Zürich 20 Grad hat, dann ist es Basel normalerweise 22, 23 Grad. Mhm. Also eigentlich macht man alles richtig, wenn man sich zu Basel aufhält. Aber es ist jetzt der Fehler, wenn man das also offensiv vermittelt, dann kommen sie auch jetzt.
Schon?
Ja, also ich sehe mich auch so ein bisschen als die Mimi Jäger von diesem Podcast und Influencer mit zweifelhaften Meinungen, die dann aber die Leute sich bemüßigen fühlen, nachher etwas zu machen. Ja.
Weit hast du es gebracht, vergleichst du mit dem Mimi Jäger.
Mhm. Ich glaube,
das ist ein Influencerin.
Genau, wo sich vorletzte Woche, ich weiß nicht genau wann, aufgeregt hat darüber, dass sie nicht in die Stadt shoppen konnte wegen der Black Lives Matter Demonstration. Und worauf sie nachher von der Post, glaube ich, unter anderem, ich muss zugeben, die Geschichte hat mich gar nicht so interessiert, von der Post nachher gehauen worden ist als Influencerin, was mich dazu bringt, zu lernen, dass Post Influencer hat.
Post braucht Influencer.
Ja, offenbar nicht, man hat sie jetzt ja gespickt. Lüten
mal die Post an, wenn irgendetwas war. Jetzt lüten wir mal die Post an, um feststellen, was da genau läuft. Post hat ja früher alles gemacht, also wie es halt geheißen hat, PTT, Post, Telefon, Telegraph.
Ja.
Für alles, was irgendwie mit Übermittlung und Einzahlung und so. Meine Grosseltern Post bemüht, um den Spruch, Leute mal den Post an. Mimi Jäger. Irgendwie kommt mir nicht bekannt vor, aber ich weiß nicht, wo ich die hin tun soll.
Ja, die hat man bei uns geschafft zwischendurch.
Die unterste wahrscheinlich.
Die hat mal Sport-Talks moderiert und so, ein Zeitchen lang. Aber jetzt macht sie das nicht mehr. Nein. 3,5 mindestens. Ich weiß nicht, wie lange. Das war eine Zeit lang unsere Kollegin. Unsere geschätzte Kollegin. Mit dem Video hat sie sich jetzt nicht so einen Wahnsinn gefällt. Ich weiß nicht, also, der Influencer an sich ist ein mysteriöses Wesen, aber du hast ja jetzt seit neuestem einen Instagram-Kanal. Also eigentlich bist du auf bestem Weg dazu, auch so einer zu werden.
Nein.
Doch. Gegen die Wille sogar. Du wirst jetzt
nein,
Influencer wieder willen.
Unnötig, weil ich das erstens nicht selber mache und zweitens
ja,
nicht schauen will.
Das ist noch weiter. Du hast schon jemanden angestellt, der das macht für dich. Ehrenamtlich.
Nein, es hat sich jemand bemüht, um das zu machen, weil er das lustig findet.
Mhm. Also du tust gar nicht selber Instagram posten, du lässt.
Ich habe keine Social Media Accounts aus Twitter. Von allem anderen lasse ich die Finger.
Und wer twittert für dich, der Kubi?
Nein, das mache ich selber.
Aha,
okay. Das ist nicht so schwierig. Da geht es auch um Berufliches, um Sport, um irgendwelche News oder so. Also.
Auf Instagram machst du eigentlich Schleichwerbung für Golfplätze?
Scheinbar, ja.
Ja, also habe ich gesehen. Und für erschütternderweise für mich.
Ja.
Ja, das wird wahrscheinlich nichts mit einer Influencer-Karriere.
Es gibt gewisse Kollateralschäden, die man scheinbar muss einfach mitnehmen muss.
Sag schnell deinen Instagram-Account, dass der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin schauen kann.
Was muss ich sagen?
Wie dein Instagram-Account heisst. Dino Kessler.
Instagram-Account, ja.
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du ja Dino.
Account heisst doch
Dino Blümli 123. Warte, ich schaue es nachher.
Nein, ohne Schnickschnack.
Ja, gut, manchmal ist ja dann etwas schon genommen.
Einfach der Name. Also.
Ah, gut. Nein, ja, schau jetzt. Siehst. Gut habe ich gefragt.
Muss es immer so kompliziert.
Gut habe ich gefragt, Dino Underline Kessler.
Heisst es.
Also der Bodenstrich, wie man bei uns früher gesagt hat.
Ja.
Und
das ist schlimm, oder?
Das ist ein Zeichen dafür, dass du ein Mann von den 90er Jahren bist. Oder so. Ich glaube, das ist der Bodenstrich das letzte Mal en vogue gewesen. Das behaupte ich einfach. Statt für Charme, Klasse und Gentleman alter Schule. So würde ich das deuten.
En vogue.
Man weiss nicht wieso.
Ausgerechnet du.
Ja,
also kommen wir
dann los.
Wir müssen
bitte
über Novak Djokovic reden. Langsam übertreibt er es ein bisschen. Mit seiner Adriatur, jetzt gibt es auch noch Covid-19-Infektionen.
Grosse Überraschung.
Sei ich raus, weil man sich nicht benehmen kann, könnte man irgendwie ein Lausbubenstreich abtun. Aber so einen ist Boss von der Spielergewerkschaft,
glaube ich. Von der Spielervereinigung von der ATP, genau. Vorsitzende, der Gross.
Also, gewisse Vorbildfunktion, die er mitnehmen und berücksichtigen, nimmt er nicht so wahr.
Offensichtlich nicht. Also ihn scheint das Thema Covid-19 schlicht nicht zu interessieren. Also man hat im Vorfeld ja schon mitbekommen, dass er sehr zweifelhafte Theorien weiterverbreitet hat. Findet Impfen zum Beispiel nicht so eine gute Idee, was wissenschaftlich nachweislich eine sehr, sehr verheerende Haltung kann sein. Das kannst du genauso lange machen, wie sich genug andere Leute impfen. Dann kannst du so ein bisschen mitschwimmen. Und gerade ist selber auch nicht in Gefahr. Aber da, also das Impfen nicht die dramatische Folge hat, die zum Teil von Impfgegnern behauptet werden, das ist eigentlich zur Genüge beleidigt. Da muss man sich an und für sich auch nicht länger damit auseinandersetzen. Und in dieser Corona-Geschichte scheint er auf eine ähnliche Schiene geraten zu sein, dass er das nicht als, ja, nicht das als problematisches Thema anschaut. Jetzt haben sich immerhin...
Das macht aus Sicht wahrscheinlich auch Sinn, oder? Also wenn Impfgegner bist und das bestreitest, dass das sogar irgendwo lebensbedrohlich sein könnte und seine Frau behauptet, Karies können Schwangerschaften
so, oder Frieden, man weiß es nicht mehr genau.
Eigentlich gleich, was es denn ist.
Nein, ich glaube,
ja. Es ist Humbug. Genau.
Ja, es ist Quatsch. Es ist eigentlich darum, gefährlich, weil es ein Mann ist mit grossem Einfluss.
Genau.
Und
sollte seine Vorbildfunktion, der sollte sich nicht nur bewusst sein, sondern sie auch wahrnehmen. Sonst muss er auf diese Ämter einfach verzichten. Oder? Als Tennisprofi kann er ja machen, was er will. Logischerweise, ob er sich impfen lässt oder nicht, muss man das mitteilen, das missionieren, das geht mir in dem Zusammenhang meistens auf den Wecker, dann macht man es halt nicht, wenn man keine anderen Leute fördert, okay, aber in dieser Position sollte man Positionen vertreten, eben, wo allen zu gut kommen, wo man sich irgendetwas wie ja, Common Sense kann vorstellen. Da geht man sicher nicht so eine Tour veranstalten, wo man sämtliche Covid-Regeln in den Wind schlägt, wo ja eigentlich wichtig wäre, dass die Tour auch irgendwann wieder spielen kann. Und zwar so spielen, dass man das Gefühl hat, es hocken auch Leute im Stadion, dass das Ganze eben wieder publikumsträchtig wird. Und da hilft er mit, dass so etwas verhindert wird. Jetzt müssen wir immer aufpassen, dass Djokovic-Bashing, das nimmt zum Teil auch unangenehme Formen an, muss ich sagen. Also wenn man dann Motivation einzig und allein dazu kommt, dass er ein Konkurrent vom Federer ist und mal könnte seine Anzahl Grand Slams übertrumpfen, dann muss ich sagen, Das finde ich kleinbürgerlich. Das kann man nicht unbedingt immer vergleichen. Natürlich ist es ein Rekord, wo man hofft, sei für die Ewigkeit beim Federer. Aber der Rest hat mit dem eigentlich nicht viel zu tun. Darum muss man scharf trennen. Dort muss man auch genauso scharf kritisieren, Herr Djokovic.
Ja, also ich finde, das eine ist die sportliche Rivalität. Über die soll man sogar unbedingt streiten. Das ist okay. Sonst wäre es auch langweilig. Man darf auch für Novak Djokovic sein. Das ist in Ordnung, auch gegen Roger Federer. Aber in diesem konkreten Fall ja, sprechen die Fakten eine ziemlich klare Sprache. Also im Spital, beziehungsweise infiziert, die Herren Dimitrov, Djoric und Trojki. Drei Tennisprofis, die auf dieser Adria-Tour dabei waren. Dazu noch, wenn ich es richtig verstanden habe, Frau Trojki, wo schwanger ist. Das ist dann vielleicht auch gar nicht so harmlos im Endeffekt. Ja,
also logisch, hat sie Karies, oder?
Sie hat... Putz, wenn man...
Dabei, wenn man das ganze Rattenschwänz von Problemen könnte
da... Das ist eine sehr berechtigte
Frage. Frau Trojki, die schwanger ist, mit der Tour um die Welt zieht, also um die Welt nicht, um die Adria.
Der Adria entlang.
Sollte schon schauen, dass sie regelmäßig zu ansiedelt. Also einmal im Tag, sagt man.
Mhm. Machst du das?
Unbedingt, ja.
Nein, ich mache es eben zu wenig. Schlecht. Nein, also interessant ist ja, du weißt.
Das können wir jetzt nicht eingehen.
Du weißt, wenn du richtig dumm bist, ist, wenn der Nick Kyrgios sagt, du hättest dich idiotisch verhalten, was er nämlich in Bezug auf die Aktion auf Twitter gemacht hat, dann weißt du, okay, jetzt bist du wirklich auf dem Holzweg. Ich finde, das ist ein sehr guter Indikator. Ja, also viel mehr muss man dazu nicht sagen. Djokovic hat sich, Stand jetzt, was wir aufnehmen, muss es wieder einmal sagen, noch nicht geäussert zu dem Ganzen, was auch nicht unbedingt dafür spricht, dass er da in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, und das muss man mit drastischen Worten würde man sagen, der ist nicht mehr tragbar als Chef von so einer Spielervereinigung. Ob das so ist, ich nehme an, schon, ich würde sagen, ja, das geht nicht. Aber wer sagt ihm das? Wer sind das die anderen Spieler?
Der Nadal.
Spieler müssen quasi absetzen.
Ja, also man könnte wahrscheinlich überzeugen. Dass es besser wäre, jetzt da einen Gang runterzuschalten. Und es haben sich jetzt sehr viele Leute sehr deutlich geäussert. Leute, die ich jetzt auch annehme, dass er die respektiert. Vielleicht hat er auch etwas gelernt, nämlich, dass das Corona doch existiert und nicht irgendwie harmlos ist und nicht einfach irgendwie ein Sommergrip, der in der Luft rumschwirrt. Das dürfen wir den Leuten ja auch zugestehen, dass sie tatsächlich sich noch weiterentwickeln, wenn sie merken, okay, jetzt liege ich falsch. Das ist eine Qualität grundsätzlich. Ja, würde ich jetzt grundsätzlich nicht ausschließen. Und vielleicht sieht er dann selber ein, dass es vielleicht der Moment wäre. Jetzt habe ich etwa viermal vielleicht gesagt in diesem Satz. Aber vielleicht ist das keine schlechte Idee. vielleicht da zurückzutreten. Jetzt kann ich es. Vielleicht los. Einfach auch nicht mehr loswerden. Aber vielleicht gehen wir einfach zum nächsten Thema. Weil ganz sicher.
Vielleicht innerhalb von 20 Sekunden. Ganz ist ein einsamer Rekord von Herrn
Gieser. Ja, irgendjemand und muss ja da sportliche Höchstleistungen bringen.
Ein mehr oder weniger eleganten Übergang.
Er wäre elegant gewesen, wenn mir nicht ins Wort gefallen wäre. Ganz sicher nämlich hat der FC Basel am Wochenende verloren. In Luzern 1-2. Meisterkandidat eigentlich durchaus noch in Schlagdistanz nach vorne zu Basel und zu IB gewesen. Jetzt hat man 8 Punkte Rückstand auf das Spitzenduo. Und ich habe jetzt eigentlich 12 Runden vor Schluss schon so langsam, wie der Fabian Frey gesagt hat, sich auf den Kampf um Platz 3 einstellen. Ja, genau, St. Gallen und IB. Exakt. Servette, der grosse Gegner im Kampf um Platz 3.
Ja.
Schwierig. Schwierige Situation für den FCB. So ein Kaltstart aus dieser Corona-Pause raus. Nachdem man im Gegensatz zu anderen sogar noch einen Aufgalopp gehabt hat, im Göpp gegen Lausanne, mit Hängen und Würgen gewonnen.
Ja gut, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das als Vorteil anzuschauen. Ein Spiel mehr. Also, da gibt es immer wieder Diskussionen darum, ob eine längere Ruhepause besser sei oder wenn man den Rhythmus schon hätte. Ich glaube, wegen einem Spiel findest du den Rhythmus, den Wettkampfrhythmus, viel zitiert, auch nicht unbedingt. Also, ob das ein Vorteil ist, finde ich jetzt ein bisschen lamentabel. Der FCB geht einen eigenen Weg. Ich meine, den Club kennt man als erfolgreicher, mehrfacher Meister, als erfolgreich in den europäischen Wettbewerben. Dass man da ein bisschen zurückdimensioniert, das macht, glaube ich, auch Sinn. Der Herr Burgener hat, glaube ich, eingesehen, dass es für einen Superleague-Club nicht möglich sein wird, Millionen zu garnieren im europäischen Wettbewerb in nächster Zeit. Es wird immer schwieriger für Schweizer Clubs in die Champions League reinzukommen, wo die ganz grossen Geldtöpfe warten. Und die übrigen europäischen Wettbewerbe, also die werden redimensioniert. Da gibt es nicht mehr so viel Geld zu gewinnen. Und eben die Schranke, um überhaupt noch in die Champions League kommen, die wird immer höher. Darum, ich glaube, Sparmodus für Schweizer Clubs macht Sinn, dass man ein bisschen zurückbuchstabiert, weil man kann sich nicht darauf verlassen, dass man jedes Jahr eben die zusätzlichen Millionen verdient. Das wiederum würde den Wettbewerb innerhalb der Super League wieder interessanter machen. Allerdings, wenn du eine Mannschaft hast, eben wie IB zum Beispiel jetzt, wo dann mehr Geld verdient, irgendwie wirkt sich dann das gleich noch auf eine oder zwei folgende Saisons auf. Weil sie halt dann auch glauben, sie müssen noch für die internationalen Wettbewerbe aufrüsten. Oder?
Was ja eigentlich Sinn macht. Wenn man dabei ist, sollte man tatsächlich versuchen mitspielen und etwas zu reissen. Also mein FC Basel, das vergisst man gerne im Zusammenhang, wenn es darum geht, FCB in der Krise, was macht eigentlich der Burgener da, Zustimmungswert im Keller, es gibt zwar keine Umfragen, aber jetzt hat sich die Muttenzenkurve, hat man letzte Woche gesehen, von ihm abgewendet, hat den Rücktritt vom Vereinsvorstand gefordert. FC Basel immer noch im europäischen Wettbewerb dabei. Also im Gegensatz zu allen anderen Schweizer Clubs ist der FCB noch in der Europa League, hat das Hinspiel gewonnen gegen Eintracht Frankfurt mit 3-0. Also steht davor, den ganz grossen Wurf zu schaffen, tatsächlich.
Eben, wir reden hier von Verlierern.
Also, man ist praktisch im Viertelfinale von der Europa League. Ich weiß nicht, was ich vorhin gesagt habe. Auf jeden Fall, Achtelfinale ist im Prinzip schon, wenn nichts Verrücktes passiert, kann man da die nächste Runde planen. Und dann, also weiss ich nicht, ist die Frage, ist die Redimensionierung dann wirklich zwingend nötig. Man hat ja offensichtlich ein Potenzial. Der FCB ist ja irgendwann durch so ein völlig ist ein schwieriges Wort, aber gefühlt so ein bisschen schizophrene Mannschaft. Oder? Man bringt eine vernünftige Kampagne her, jetzt schon zum zweiten Mal unter dem Burgener in Europa. Und in der nationalen Meisterschaft ist man jetzt zum wiederholten Mal auf dem Weg, eben nicht Meister zu werden. Und jetzt, dieses Jahr, sieht es so aus, als ob man mit dieser Meisterschaftsentscheidung am Schluss gar nicht einmal mit gross etwas zu tun hat. Also, dass sogar noch St. Gallen der Basel vor der Sonne steht, das muss denen schon zu denken geben.
Das muss man sich zu denken geben. Andererseits kann man sich auch nicht, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man mit dem Geld, das man zusätzlich aufwendet, um in Europa weit zu kommen, auch tatsächlich weit kommt. Oder? Die Garantie hast du nicht. Und da finde ich das Risiko eben zu hoch, um dann europäisch zu denken die ganze Zeit. Weil man sieht, die UEFA bemüht sich darum, dass nur noch ein elitärer Zirkel schlussendlich an die ganz grossen Geldtöpfe herkommt. Und den Rest speist man ab mit diesen Wettbewerben in Europa League, Europa League 2. Schlussendlich wird es dort nicht mehr viel zu gewinnen geben. Es ist auch prestigemässig nicht mehr interessant, wenn schlussendlich spielen alle Mannschaften europäisch. Also was soll denn das? Das war früher mal ein elitärer, exklusiver Zirkel gewesen. Man hat Landesmeister, Göpsiger Göp und so weiter.
Göpsiger Göp ist eigentlich mein Lieblings Europa-Göp. Grossartig.
Da hast du einen Vertreter gehabt pro Land, oder? Und dann hat man gemerkt, oh nein, man muss mehr Geld verdienen. Und hat das ausgeweitet und ausgewalzt. Und mittlerweile betrifft das eigentlich den Gesamtfußball. Das hat Auswirkungen auf die Meisterschaft, das hat Auswirkungen auf die Nationalmannschaften. Es ist eigentlich, müsste man sagen, schneiden den Zopf mal ab und gehen zurück zu weniger, wo mehr wäre. Aber
weißt du, was ist interessant?
Das macht man nicht, weil man dann weniger verdient, oder?
Interessant ist ja eigentlich, dass der Burgener das mehr oder weniger so verkündet hat, als er sein Amt angetreten hat. Er hat gesagt, man will kleiner werden und lokaler und regionaler. Also sozusagen Bio, der Bio-FCB. Und trotzdem sind eigentlich die Fußballromantiker, die so unter anderem in der Muttenzenkurve stehen, die eigentlich die sind, die das gar nicht so schlecht dürften finden, grundsätzlich vom Gedanken her. Die schafft es nicht, ins Boot überzukommen.
Ja, aber da das ist, wie du gesagt hast, schizophren, oder? Der Fan will einerseits will der Purist sein, will an dieser Romantik festhalten, was es eigentlich schon länger nicht mehr gibt, oder? Das sind die Romantiker, ja, der rein Fußball und so weiter. Und wenn sich ein Klub auf das besinnt, wo vielleicht mal ein bisschen mitgemischt hat, dann ist es auch wieder nicht recht. Also, was wollen denn die Leute aus dieser Kurve?
Die wollen vielleicht ernst genommen werden. Ich habe das Gefühl, ja, die fühlen sich überhaupt nicht verstanden.
Was heisst denn verstanden? Da habe ich immer ein bisschen Mühe damit, wenn die Fans mitreden. Die zahlen ja einen Teil von der Rechnung, aber nicht den Grossteil.
Aber sie sind wichtig, wie man jetzt gerade in diesen Geisterspielen merkt.
Natürlich sind sie wichtig, aber sie besitzen den Club nicht. Und irgendjemand muss den Club führen. Und der muss das nach bestem Wissen und Gewissen tun. Und das heisst, wenn du als Geschäftsführer merkst, man könnte in einem Markt nicht mitmischen, wir müssen so viel Geld aufwenden, dass wir permanent Gefahr laufen, quasi in Konkurs rutschen. Da musst du sagen, wir müssen redimensionieren, wir müssen uns zurückbesinnen. Finde ich auch eine gute Idee für die ganze Super League. Nicht im grossen Geschäft mitmischen, sondern sich zu besinnen auf eine kleinere Rolle, wo dann eben das Regionale, das Ursprüngliche wieder mehr zum Tragen kommt.
Da sind wir uns einig, so eine Brotwurstliga.
Das wäre ein Weg, um auch wieder glaubhafter werden, weil das Kokettieren mit dem ganz grossen Fußball, ich glaube, das nehmen die Leute da nicht ernst in der Schweiz, muss ich ehrlich sagen. Darum, redimensionieren bis zu einem gewissen Punkt. Man kann ja gleich immer wieder anekdotisch sagen, in einer Europa-Liga mal weit kommen, wenn man gut schafft.
Ja.
Das schließt ja das nicht aus. Man hat ja schon gemerkt, im Profisport, Geld allein macht nichts aus. Wenn du gut schaffst, kannst du mindestens so weit kommen.
Ja, nein, die Superliga ist ja an und für sich auch eine Ausbildungsliga. Das heisst, die meisten, auch IB und Basel, sind sich dessen bewusst, dass die besten Spieler im Normalfall, wenn sie nicht am Ende ihrer Karriere stehen, ja, für viel Geld idealerweise in eine ausländische Liga verkauft werden. Also eben, das genau. Sprungbrett, das kannst du nutzen, da können sich Leute auch präsentieren. Was ich einfach, ja, ich weiss nicht, bezeichnend finde, ohne das extrem zu werten, ist, dass es der Burgener nicht schafft, die Leute ins Boot zu holen, die eigentlich ähnliche Werte müssten teilen, so wie er sie bei seinem Amtsantritt verkauft hat. Oder?
Jetzt ist die Frage, wieso schafft er das?
Zum Beispiel, weil er in Indien... Ja, auch, wahrscheinlich. Aber weil er zum Beispiel in Indien in irgendwelche Projekte investiert, weil E-Sports gross gemacht wird. Das sind auch Sachen, die, wenn gleichzeitig anderen Orten sparst, nicht unbedingt verstanden werden. Weil die Leute, ich sage jetzt das sehr pauschal, nicht unbedingt verstehen, was das mit dem Kerngeschäft, nämlich ein Fußballclub in Basel, zu tun hat. Und wenn man sagt, redimensionieren und klein denken und regional denken, dann denke ich wirklich auch nicht an E-Sports und dann denke ich auch nicht an eine Fußballakademie irgendwo in Indien.
Ja, das vielleicht schon. Also das kann ja irgendeine Talentquelle sein für die Zukunft, wo krass. Man dann Leute wieder in den Club bringt, die gut ausbildet und sie nachher mit Gewinn weiterverkauft. Das ist im Fußball sehr wohl möglich, im Gegensatz zum Hockey, dass man eben mit den Transfersummen ein bisschen Geld dazu verdient. Das kann ich mir noch vorstellen. E-Sports bin ich völlig einig, dass man da auf Widerwillen stoss bei den Puristen und den Fans. Absolut verständlich und auch richtig, muss ich sagen, weil für mich eben, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ohne es zu werten.
Ja, ich weiss nicht, ob als FCB jetzt musst tatsächlich noch eine Filiale in Indien und dann am besten noch eine in China auftun oder was auch immer. Aber ja, ich glaube, wir drehen uns im Kreis.
Ich denke, wir wechseln das Thema.
Apropos im Kreis.
Zum Alex Zanardi.
Schwieriges Thema.
Berühmter Rennfahrer, Italiener, der vor allem in Amerika grosse Karriere gemacht hat, vor allem ich glaube, 3 Jahre mehr oder weniger, auch bei der Rennstelle, wo er war, Williams und so weiter, dazu mal schon nicht mehr so eine grosse Nummer gewesen. Schwer verunfallt, muss anführen, 2001 mit einem schweren Unfall schon auf dem Lausitzring seine Beine verloren. Seither ist er als sagt man, im Rollstuhlsportler und
genau,
hat ja schon 4 olympische Medaillen gewonnen.
Paralympics, sehr erfolgreich.
Und ist letzte Woche in der Toskana schwer verunfallt mit seinem Rollstuhl mit 50 Stundenkilometer Kontrolle verloren und dann mit einem Lastwagen kollidiert. Jetzt ist er im Koma mit schweren Kopfverletzungen und man muss sagen, in Italien wird das Thema natürlich ganz anders behandelt als noch bei uns. Dort ist er quasi ein Nationalheiliger. Mit seiner Resilienz immer wieder aufstehen. Schon als Rennfahrer hat er unmögliche Sachen gemacht. Ein Rennen, wo sich Zanardi-Fans besonders daran erinnern, 1996 Laguna Seca im Corkscrew-Kurvenkombination links-rechts hat er in der letzten Runde Brian Hurt überholt mit einem waghalsigen Manöver. Und dort hat er sich auch bei den Amerikanern so richtig beliebt und fast schon unsterblich gemacht. Um den Mann fürchtet man jetzt. Das heisst, Kopfverletzungen sind nicht ganz so schlimm wie beim Michael Schumacher. Trotzdem sagt der Chirurg in Siena, ist völlig unberechenbar.
Die Lage ist ernst, ich glaube, das kann man sagen. Und das ist, ja, wäre eigentlich ein schönes Symbol für Italien, wo ja jetzt wirklich, ja, es wird sehr offensichtlich extrem gebeutelt ist in diesen Tagen und Monaten und so ein bisschen dran ist, wieder auf die Beine zu kommen oder das mindestens probiert. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Touristen noch im Sommer und dann wird alles wieder ein bisschen besser. Mhm. Und die Nachricht ist nachher ja, tatsächlich für den einen oder anderen oder für viele noch ein zusätzlicher Schlag in die Magengrube gewesen. Das, ja. Ja, ich glaube, unbeschwert war man sowieso nicht unterwegs gewesen. Und nachher ist jetzt abgedroschen, aber es ist ja dann häufig der Sport, der tatsächlich Momente ermöglicht, dass man irgendwie, weiss nicht, Alltagssorgen kann vergessen. Jetzt in diesem konkreten Fall ist nicht einmal das möglich, sondern es ist einer von den, du sagst es vorher, oder? Von denen, die eigentlich so das Italien auch irgendwie verkörpern. Also so ein Stehaufmännchen, wo halt nicht 10-mal um und eigentlich dürfte es gar nicht weitergehen und gleich schafft es dann irgendwie sich am fast am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Ja. Und das ist etwas, wo das unsere südlichen Nachbarn das eine oder andere Mal schon geschafft haben, in den letzten Jahrzehnten gefühlt. Ja, schwierig und traurig.
Ja, es ist tatsächlich so, eben in Italien gilt der Mann als unzerstörbar seit dem schweren Unfall auf dem Lausitzring. Und nachher ist er wieder Langstreckenrennen gefahren, ohne Bein. Und hat er noch Nerven gehabt, um sich selber auf die Chippen zu nehmen. Oder wenn er irgendwo geredet hat über seine Erfahrungen, hat er gesagt, oh, das war schlimm gewesen, wir haben Knie gezittert. Wo natürlich gezeigt hat, wie er sich auch selber kann auf die Chippen nehmen kann. Und dass er mit dieser Situation so umgeht, dass er eben quasi sagt, ja, so ist halt das Leben. Ich habe Pech gehabt, ich habe immer das gemacht, was ich wollte. Ich hatte Spass gehabt, aber es war gefährlich gewesen, das habe ich gewusst. Mit dem muss ich jetzt umgehen. Ich glaube, das hat er irgendwo ein bisschen dann schon abgeleitet nachher als Rollstuhlsportler. Mhm. Die ganz grossen Gefahren haben ihm dort nicht mehr gedroht. Das Etappenrennen, das er jetzt hier gefahren ist, wo irgendwie gar nicht bewilligt gewesen wäre, offiziell.
Ich weiss nicht, wie klar das ist, aber ja, es ist eine Frage bei der Sicherheit.
Das Polizeiauto ist vorausgefahren. Sie hätten es eigentlich nicht veranstalten in dem Rahmen. Und dann hat er Kontrolle verloren über seinen Rollstuhl, was eigentlich verrückt ist, wenn du denkst, was der fertig gebracht hat am Steuer bei höchster Geschwindigkeit und nachher bei 50 verliert er seinen Rollstuhl außer Kontrolle.
Ja, hoffe. Ja. Tragisch. Ich tue mir jetzt gute Besserung wünschen, irgendwie so, als ob das irgendjemand interessiert. Aber ja, wir hoffen, es kommt wieder gut. Also wenn es einer schafft, dann sagen wir jetzt einfach den Alex Zanardi.
Vermutlich schon, ja.
Eben,
wenn der nicht wäre, dann.
Ich weiss auch nicht. Weiss auch nicht.
Muss sein.
Bleiben wir beim Autorennsport, NASCAR, etwas, was uns eigentlich nicht die Bohne interessiert normalerweise, weil Gott. Da hat es Autos, die sehr bunt angemalt sind. Die fahren im Kreis und wieder im Kreis und wieder im Kreis und wieder im Kreis. Und irgendwann ist auch ein Sturm und einer gegangen und man weiß gar nicht wieso. Und es hat eigentlich niemand gezeigt, wie viele Runden das war. So.
Kurzer Einwand. Man weiß schon, wieso ist nämlich der, der zuerst über die Ziellinie
war. Ja, gut. Aber
ob jetzt. Es kann nicht anders. Ganz
okay.
Einfach
selber okay.
Stockcar-Rennen.
Unübersichtlich ist es. Unübersichtlich ist das NASCAR. Auf jeden Fall im NASCAR hat sich unkühlich zugetragen. Der Bubba Wallace, das ist der einzige dunkelhäutige NASCAR-Pilot. Dazu muss man vielleicht noch kurz sagen, NASCAR, sehr konservativer Sport, im Süden von den USA sehr beliebt, hat jetzt im Zug von diesen Black Lives Matter-Protest unter anderem die Konföderationsflagge verboten auf den Zuschauerrängen, was nur vernünftig ist. Sieht man in der Schweiz ab und zu auch noch und überlegt sich dann, was habt ihr euch eigentlich überlegt, oder die gekauft haben?
Klar ausgesehen,
die. Ja, aber vielleicht sind sich die Glarner nicht immer bewusst, was sie bedeuten. Und vielleicht auch, sollten die einfach, vielleicht wäre das ein Moment, auch für die sich zu überlegen, für was es die Flagge steht und ob sie nicht abhängen oder als Putzlumpen wenigstens brauchen. Irgendwie so. Das wäre mein Tipp, aber
vermutlich am gescheitsten. Aber wie du
sagst, ich glaube
nicht, dass die wirklich Bedeutung kennen von dieser Flagge mit diesen 13 Sternen.
Ja,
es geht mehr um die Südstaaten-Romantik, die ja einen gewissen Charme hat. Das muss man sagen.
Aber dann kannst du auch Barbecue essen.
Hat mit dem nichts zu tun. Sollte wirklich
aus
dem Gedächtnis und aus dem Bild von der Gegenwart gestrichen werden.
Genau, jetzt habe ich uns auf Abwägen gebracht, der Bubba Wallace,
mitprotestiert. Hat schon Zusammenhang. Aber die Südstaaten-Flagge, die ist im Umfeld von der NASCAR, vom Rennsport allgemein in Nordamerika weit verbreitet gewesen. Eben vor allem die NASCAR-Rennen, die Stock-Car-Rennen, die finden vielfach im Süden statt, Florida, Alabama und so weiter, Mississippi. Das ist, glaube ich, in Talladega passiert. Das ist, glaube ich, Florida. Nein,
keine Ahnung. Alabama. Aber ich kann es googlen für dich. Endlich können wir wieder googlen.
Bei dem Rennen, wo er den Galgenstrick gefunden hat in seiner Garage, vorausgehend, muss man sagen, er ist schon mit dem Black Lives Matter Motto auf dem Auto rumgefahren. Und dort hat es schon Gegenprotest quasi gegeben, dass einzelne Rennstallbesitzer oder ein Rennstallbesitzer sein Auto mit einer blauen Flagge versehrt hat, sollen die amerikanischen Polizisten unterstützen. Und dort hat es schon eine Kontroverse darum gegeben, dass man sich nicht einig ist. Wobei, eine gewisse Meinungsfreiheit, dass man dann gleich nicht einfach ausradieren. Also,
man darf auch etwas Dummes sagen.
Man darf aber auch eine andere Seite unterstützen, oder?
Es
sind nicht immer die gleichen Motivationen, die da führen kommen. Aber ich glaube, wenn man die Diskussionen so anfängt, dann ist man eben auch nicht auf einem guten Weg.
Ich glaube, das ist der Punkt, oder? Wenn man da Seiten sucht. Oder? Eigentlich sollte es eben nicht sein.
Die Leute wollen sich auch nichts verbieten lassen. Und mit genau dem eben. Du kommst bei denen nie hin, das fördert nur den Protest dagegen, was ja eigentlich nicht im Sinn von der Sache ist.
Talladega übrigens in Alabama.
Alabama.
Mhm. Also sehr südstaatlich, das kann man glaube ich sagen.
Klassischer Nudeltopf dort, Talladega.
Schon, das keine ist, Ahnung. Ich
weiß nicht, wie viele 100'000 Zuschauer dort reingehen.
Im Moment aber keine.
Ein riesen Oval eigentlich. Und wenn du dann die Leute siehst, die haben ja rundum um die Rennstrecken, hat es riesige Trailerparks einmal noch. Dort sind Südstaatenflaggen eigentlich, ja, wahrscheinlich weit verbreitet als Stars and Stripes normalerweise.
Weit verbreitet, als einem lieb kann sein eigentlich. Mhm. Jetzt hat Bubba Wallace aber eine Art Galgenstrick, eine Schlinge in seiner Garage gefunden, dort, ja. Von dem Rennen.
Sogenannte Noose. Mhm. Den Henkers genommen.
Da fragt man sich, wie primitiv ist der Laden eigentlich? Es ist ein relativ kleiner Kreis, der Berechtigung hat dort, gerade auch weil durch Corona logischerweise das Ganze noch deutlich engmaschiger ist, als es sonst wahrscheinlich wäre.
Man darf den militanten Rassismus nicht unterschätzen, der zum Teil in den Südstaaten immer noch vorherrscht. Also die Leute, das ist nicht einfach nur etwas fehlgeleitete Ideologie, sondern die sind krankhaft dem Gedanken aufgesessen. Das gibt für die gar nichts anderes. Das ist in den Südstaaten nicht mehr so schlimm wie früher zum Teil. Es gibt auch Unterschiede zwischen den einzelnen Gliedstaaten, aber eben teilweise sind die Leute halt schon, die sind nicht für den Weg abzubringen. Und das sind extreme Reaktionen, die eben daran erinnern, dass früher sehr viele Schwarze auch gelüncht worden sind. Und ist eigentlich unglaublich so etwas.
Ja, also dass man im Jahr 2020 das noch machen oder dass das möglich ist.
Andererseits in Amerika ist so viel möglich, das sieht man jetzt immer wieder, die ganzen die ganze Diskussion um die Kultur innerhalb von der Polizei, wenn man das einmal nachliest, was dort wirklich passiert, dass der Rassismus und die Angst vor den Schwarzen so tief in denen drin steckt, dass man sich fragt, ist das, wie kann das Land überhaupt zu den entwickelten Ländern zählen?
Das ist ein Land, wo wahrscheinlich mal eine kollektive Psychotherapie könnte brauchen. Auf jeden Fall hat es nachher die Solidaritätsbekundung gegeben, wo uns alles aufgefallen ist. Sehr amerikanisch, sehr ja, was ist es? Pathetisch, glaube ich, ist das richtige Wort. Also wo der komplette Zirkus dann mit dem Wallace im Auto sozusagen marschiert ist. Aber in dem Fall, glaube ich, eine wichtige Inszenierung, weil es gerade ein Publikum erreicht, wo ja, vielleicht schon auch ein Vorbild kann brauchen oder Vorbilder kann brauchen, wie man sich mit dem Thema auch auseinandersetzt und dass man sich eben nicht muss auch gerade angegriffen fühlen, wenn man gewisse alte Zöpfe, Mohrenkopfdebatte, darüber nachdenkt, ob man die langsam abschneiden sollte. Würde ich mir bei uns manchmal sogar auch wünschen. Vielleicht mit ein bisschen weniger Pathos. Ich glaube, der Schweizer steht nicht auf das. Wir müssen auch nicht wandern zusammen. Aber ja, eigentlich eine schöne Geste.
Typisch amerikanisch, ganz klar. Aber ich glaube, das kommt dort auch an. Wir sehen das einfach ein bisschen differenzierter. Aber der Amerikaner will ja das. Der achtet auf so etwas, wenn er so einen grossen Auftritt denkt. Es muss immer mit Pauken und Trompeten sein. Dann nimmt man es ernst und regt vielleicht ein paar von den Leuten zum Denken an, das stimmt. Die Mohrenkopfdebatte möchte ich mir übrigens nicht anschließen.
Okay, musst du nicht. Ist egal. Gut. Die
nochmal aufgebracht hast.
Ja, ich finde, die muss man immer wieder erwähnen.
Ja.
Also, Mohrenkopf.
Sieht so eins.
Ich glaube, wahrscheinlich reden wir in 10 Jahren noch darüber, wie der Herr Dubler sich einfach nicht durchringen kann, das Ding anders zu nennen.
Ja.
Ja. Ist ja so. TV-Recht von der Bundesliga sind neu vergeben worden, beziehungsweise man hat wild geboten und im Endeffekt kann man sagen, 60 Millionen weniger für die Fußball-Bundesliga. Wahrscheinlich pandemiebedingt. Man müssen die Sender oder die Sendeanstalten, die diversen, logischerweise irgendwie einkalkulieren, wie sich die wirtschaftliche Situation auch entwickelt. Was ist das? Ein Zeichen zur Sorge für die Bundesliga?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. So wie es auch kommentiert worden ist, ist es eher ein gutes Zeichen für die Bundesliga. Eigentlich hat man mit einem viel grösseren Verlust gerechnet. 60 Millionen entsprechen in dem Umfeld, glaube ich, 5% vom bisherigen Umfang von diesen TV-Verträgen. Und unter Berücksichtigung, wie du sagst, von dieser Covid-Krise, muss man sagen, ist das eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Muss man dazu sagen, die Bundesliga ist auch ein Produkt, das floriert, ein Premium-Produkt. Und immer wieder wechselnde Anbieter und Bieter, muss man sagen. Das mal, glaube ich, das Free-TV wieder berücksichtigt mit Sat.1. Das heisst, Bundesliga kann man wieder
ran
im Free-TV schauen.
Also 9 Match pro Jahr sind das, die da betroffen sind.
Ja.
Jörg und Torra scharren wahrscheinlich schon mit den Haufen. Was macht eigentlich der Werner Hansch?
Ah, der...
Werner Hansch.
Habe ich schon länger nicht mehr gehört.
Ja, ich gar nicht, aber
der Werner Hansch.
Also, irgendeine Schlagzeile hat es gegeben, aber Werner Hansch.
Hauptsache ist der Heribert Fassbender bleibt unser Spar.
Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Gerd Rubenbauer, auch kein Thema
mehr. Fritz von Turn und Taxis.
Betrugsverdacht hat bestanden gegen Werner Hansch im Februar. Lies ich da. Die Staatsanwaltschaft hat scheinbar ermittelt, weil er sich 5'000 Euro soll erschlichen haben.
5'000 Euro?
Ja. Also ich weiß nicht, ob im Endeffekt dann etwas rausgekommen ist. Die Staatsanwaltschaft hat sich mindestens eingeschaltet damals. Ich will das jetzt auch nicht zu Boden recherchieren. Ja, den Werner Hansch eigentlich gerne
mögen. Ja, den haben glaube ich alle gerne gehabt, mit seiner Art und seiner, was ist das, Ruhrpott-Schnauze
gewesen, ja. So richtig. Schalke-Mann eigentlich. Eigentlich aber vom Pferderennsport gekommen. Muss bis im ersten Einsatz als Speaker Startnummer ausgerufen haben bei den Spielern, mit der Startnummer 1 im Goal und so. Ja, hat er gerne verzeugt und ist auch nicht unlustig. Ja, auf jeden Fall, der Werner Hansch wäre wahrscheinlich, wobei, wenn er es Geld braucht, vielleicht kann er sich zu einem Comeback durchringen. Im höheren Alter von über 80 wäre vielleicht wäre nicht ohne Charme, das so zu machen. Wobei, ja, weiß nicht, mir ist ja eigentlich so die Fußballübertragungsstil von der Zone am liebsten, relativ schnörkellos tatsächlich, wo man bespürt und die ganzen Nebenschauplätze einigermaßen versucht auszublenden. Das ist ja nicht unbedingt im Werner Hansch sein.
Nein, mit ein bisschen mehr Charme und
Schalk.
Aus einer anderen Perspektive gemacht. Ich glaube, das ist auch die Unterhaltung noch berücksichtigt worden. Und warum nicht? Ja, die Bundesliga, die wird weiter florieren. Ich glaube, die Super League muss sich demnächst auch einen neuen TV-Vertrag bemühen. Dort sind die Voraussetzungen ganz anders. Bisher, glaube ich, 35 Millionen pro Jahr.
Rund.
Um 35 Millionen. Werden wir sehen, wird im Laufe des nächsten Jahres. Ist auch eine ungünstige Zeit, um das jetzt zu verhandeln, wenn du das jetzt machen musst.
Schwierig, ja. Im Eishockey wartet man es, glaube ich, extra Krise. Ein bisschen.
Im Eishockey hat man ein Jahr länger Zeit, ja, bis der Vertrag ausläuft.
Normalerweise hat man aber das, glaube ich, so ein bisschen versucht zu koppeln, oder? Also Fußballrecht, Hockeyrecht, mindestens nahe beieinander. Dann hast du immer so einen Gradmesser gehabt im Fußball und die dann an dem können orientieren. Das letzte Mal dazu geführt, dass UPC ziemlich tief in die Tasche gelenkt hat, nachdem er bei den Fußballrechten leer ausgegangen ist. Sehr zu der Freude von der Eishockey-Liga und den Clubs. Bei der Bundesliga ist einfach der grosse Punkt, dort muss man jetzt einen Weg finden, wie man die Fernsehgelder so verteilt, dass sie wieder spannend wird. Also ich glaube, am Schluss ist das die spannende Diskussion. Bayern München, wo als Meister jedes Mal dann noch mehr bekommt, plus Einnahmen aus dem internationalen Geschäft. Ja, also es ist eigentlich eine alte Diskussion, aber es ist jetzt der Moment, um sie wieder zu führen.
Ja,
und ich finde, du musst...
immer wieder neu, nach jeder Verhandlung wird die Diskussion wieder neu auftischt, weil man eigentlich das Problem sieht. Das Problem ist, dass die Kleinen weniger Geld kriegen und wenn man den Wettbewerb will aufrechterhalten, müssen die Kleinen eigentlich ein bisschen mehr Geld kriegen, dass mindestens nicht mehr Boden verlieren. Jetzt hat man Oliver Kahn gehört, am letzten Samstag im aktuellen Sportstudio, wo sich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt hat. Aber so deutlich ausdrücken hat er es nicht wählen.
Hat sich gewunden.
Ist von mir aus gesehen ein bisschen ein fragwürdiger Auftritt vom Kahn. Ich glaube, das erste Mal gewesen, dass man ihn so wieder gesehen hat, richtig. Oder das erste Mal in seiner Funktion als Vorstandsmitglied vom FC Bayern München.
Ja, sonst ist er ja im ZDF als Fußballexperte.
Genau. Und dann hätte ich eigentlich klarere Worte erwartet von ihm. Und auch ein Bekenntnis dazu, dass sich der FC Bayern auch für die Bundesliga interessiert. Der FC Bayern braucht einfach alles Geld, das er in der Bundesliga verdient, um auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Das sehe ich irgendwie auch ein. Allerdings, das Problem von der Bundesliga, wenn du 8-mal hintereinander gleich Meister hast und vorher ist wahrscheinlich auch 1-mal Meister geworden und dann 7-mal vorher der FC Bayern. Also, obwohl die
Nein, vorher war die Durchmischung besser gewesen.
Ist ein bisschen besser gewesen. Also, das Produkt ist immer noch gut, die Spannung ist hinten dran dann halt. Vorne ist sie irgendwann nicht mehr gegeben. Also.
Nein, also in der Bundesliga ist nach aktuellem Stand, wenn ich richtig geschaut habe, mindestens vor der letzten Runde so gewesen, dass auf den Europa-League-Plätzen, also das sind irgendwie Plätze ab Platz 5, liegen Sympathieträgerclubs Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim. Interessiert mich einfach. Also, dann wollte ich ja eigentlich nicht Europa League schauen. Also, ich schaue dann wahrscheinlich schon, wie der Steven Zuber spielt am einen Ort und Steffen und Mehmedi am anderen Ort.
Gott sei Dank.
Leverkusen hat ja dann doch den einen oder anderen Wagen-Shooter, aber das sind nicht die Clubs mit dieser Strahlkraft. Oder? Und das ist das Problem, weil hinten dran kommt nach einer Tradition, Bremen kurz vor dem Abstieg. Mhm. Schwierig, wirklich schwierig. Und ich glaube, die Bundesliga muss erkennen, dass sie da tatsächlich ein Problem hat. Weil mit Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim. Und ich meine, Leverkusen ist jetzt lang schon dabei. Ich kann mich nicht erinnern, die Bundesliga zu schauen, ohne dass die in der ersten Liga dabei sind. Die bewegen gleich relativ wenig Leute im Verhältnis.
Das ist ja so. Der FC Bayern polarisiert sich da viele Leute an, logischerweise kommt mit dem Ausdruck mit. Allerdings in der Bundesliga selber, eben, die Spannung ist nicht mehr gegeben. Und ich frage mich, wenn passiert es, dass die Leute kippen und dass dann das Produkt auch nicht mehr gefragt ist. Da müssen wir vielleicht schon mal schauen, dass man die ganz grossen Clubs abspaltet, in eine Superliga zusammenfasst. Oder die europäischen Wettbewerber reduziert. Jetzt müssen wir aber schnell machen. RTL. Andere Privatsender aus Deutschland übertreibt Formel 1 nicht mehr. Das ist ein Knickschlag für alle Fans, die bisher am Free TV haben können schauen und nicht haben auf dem Schweizer schauen und nicht haben auf dem Österreicher schauen.
Ja.
Kai Ebel mit seinen bunten
Händen. Das ist eigentlich der wahre Verlust. Kai Ebel, das war immer 3 Sekunden lustig gewesen. Und dann hat man gemerkt, da ist Kai Ebel, der da die Frage stellt. Und dann ist es dann wieder. Nein, das ist so. Wie der Jörg von Torra vorher, der hat uns jetzt einfach schon sehr lange begleitet und eigentlich, ja, die Leute, man gewöhnt sich das so daran. Das ist wie so der Onkel, der auch zwei Monate irgendwie einem über den Weg läuft und ist ein bisschen kurlig, aber eigentlich ganz nett. Und man hat ihn gerne in seinem Leben. Und man weiss nicht, was der Kai jetzt in Zukunft macht. Muss man sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass er noch immer unterkommt. Nein, aber schade ist es eigentlich schon. Ob es jetzt der Formel 1 für die Formel 1 ein grosses Problem ist. Ich glaube, für die Formel 1 ist das Problem, dass
Formel 1 hat das Problem,
das Produkt glaub, einfach muss spannender werden.
Dass RTL die Formel 1 nicht mehr übertreibt, das ist nicht das Problem selber, sondern es ist einfach symptomatisch dafür, was für Problemzone die Rennserie hat. Oder? Man will sich auch nicht darauf einigen, wirklich Geld sparen, dass mehr Rennställe können, um einen Sieg mitreden. Das ist klar, das ist überall der gleiche Effekt.
Das Problem wie der Bundesliga.
Die Grossen wollen nichts hergeben und sind nicht daran interessiert, dass ein Wettbewerb entsteht. Aber die Grossen werden irgendwann merken, dass wenn die Kleinen nicht mehr rum sind, dann sind es einfach nur noch ein Rennstall oder ein Club und weder gross noch klein, sondern vereinsamt wahrscheinlich. Und der Wettbewerb hat sich in Luft aufgelöst. Formel 1 wird sicher Probleme kriegen. Das tut mir eigentlich leid, weil die Serie hat mich durch das ganze Leben begleitet eigentlich. Habe ich immer gerne geschaut. Aber mittlerweile fragt man sich auch, wo das hinführen soll.
Ja, fragen wir uns. Ey, wo es uns herführt, weiss ich. Endspurt jetzt.
Genau.
Endspurt.
Im Endspurt müssen wir noch einmal kurz über Bayern reden. Karl-Heinz Rummenigge hat sich beklagt, dass möglicherweise seine Spieler müssen das Länderspiel gegen die Schweiz austragen im Herbst, wenn die Champions League erst fertig ist und die neue Saison mehr oder weniger schon wieder anfängt in dieser Pause. Haben wir keine Pause? Haben wir Mitleid?
Überhaupt nicht. Karl-Heinz Rummenigge sollte auf diese Aussage einfach verzichten. Er versucht irgendwie die Abteilung Attacke, nämlich Uli Hoeneß zu ersetzen, und das gelingt ihm nicht, für das ist er einfach zu wenig grantig. Werder Bremen, eine andere Problemmannschaft, muss man leider sagen, steht kurz vor dem Abstieg. Verwünscht es die oder schaffen sie das Wunder?
Ich fürchte ja, dass sie verwünscht, nicht, dass es ein Wunder gibt. Also letzte Woche gegen Mainz tatsächlich, ich glaube, 80 Minuten geschaut von dem Match, die ersten 80. Man hat, wenn es ein bisschen gut gelaufen wäre, auch gewinnen können, aber hat man nicht. Und so läuft es die ganze Saison schon. 2 Punkte Rückstand, muss gewinnen gegen Köln, gleichzeitig muss Düsseldorf bei Union Berlin verlieren. Ich würde es Bremen gönnen, wenn sie würden gönnen, und dann würden sie den Sprung auf den Relegationsplatz noch schaffen, aber es fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran. 40 Covid-Fälle schon im NHL-Umfeld wird dort demnächst wieder gespielt, das ist eigentlich die Idee. Phase 2, Phase 3 demnächst im Anflug, deine Einschätzung?
Ja, Saison streichen, das bringt nichts mehr. Also jetzt sollten dann langsam Camps anfangen und bis die anfangen spielen, das wirkt sich auf den Spielplan von allen Ligen rund um die Welt aus, Hockey-Ligen, auf das internationale Geschäft. Ich würde sagen, das bringt nichts. Die Saison sollte man streichen. Gesamtmax FCB am Wochenende, nein, Mittwochabend. Korrigiert Basel das Bild, das wir vom FCB haben jetzt.
Ja, ich glaube schon. Also wenn nicht, dann hat man dann ein richtig, richtig ernsthaftes Problem. Wenn man jetzt nicht sofort eine Reaktion zeigen kann gegen ein Xamax, der ja, zwar Thun geschlagen hat, aber man hat Thun geschlagen und nicht, ja, ist jetzt nicht gerade das Real Madrid vom Berner Oberland. Also von dem her, wenn dort nichts kommt, dann muss sich
dann wird's tragisch,
der also Bernhard Burger einen richtig wir, Gedanken machen.
Dass sich der FCB kann rehabilitieren kann.
Hoffst und, du? Ja, ich du das neutral beobachte.
Gut.
Machen wir das.
Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und wir empfehlen auch unsere anderen Podcasts aus dem Haus Ringe. Das wäre der Durchblick.
Gibt es den noch? Den gibt es noch, aber die nächste Staffel
läuft erst im September.
Ah,
dann freut man sich
auf den.
Im September
haben wir unsere Produzentin Jenny. Man weiss nicht, ob man sie jetzt gehört hat in der Aufnahme. Ist im Raum, aber nicht verkabelt, mikrofontechnisch. Und hat verraten, im September geht es mit dem Durchblick weiter, weil sie eben den hat. Und Fuchs über 6.
Der läuft.
Thema unbekannt.
Ja.
Abonniert uns für einen tiefschürfenden Einblick. Auch nächste Woche. Man hat dann den Podcast immer ein bisschen früher. Jetzt kann man sich fragen, ob man das will. Wir behaupten ja. Empfehlen würden wir Spotify, Apple Podcasts und sonst noch irgendwo. Schöne Woche.
Ademinand.